Der nächste Schluss, das letzte war bei Parlament von oben so agitiert, dass ein Leipzig dabei war, der Hochschlag der Öffentlichkeit von unten wieder genommen und übergenommen. Also das, das ist ein Hochschlag, der sagt, das ist auch in der Volksmeinung nicht nur zu spüren, sondern auch aktiv. Das muss eine faschistische Bewegung sein, aber das ist die Art und Weise, wie die Leute ihre Gegensätze austragen und miteinander umgehen. Also ich meine nicht, dass da eine große Differenz zu machen ist in faschistischen Staaten. Ist das Staatsprogramm geworden, sondern die gewöhnlichen Demokratien, die es hier zu lernen ist, ist sehr aktiv.
Ist denn?
Ist dieses aktiv? Haben die Oberen ihre Aufsichtsrolle, haben die sie wahrgenommen? Ist die Richtigkeit gewählt worden? Das sind ja die Fragen, die ständig gestellt haben.
Naja, dann ist es eben die Sorte politischer Zweifel in die Güte des Regierens und die Sorte Forderung, die man da stellt, und dann kommt von oben die Antwort, man kümmert sich drum und das ist schon ein Teil der Befriedigung dieses Misstrauens. Das ist natürlich damit nicht tot, sondern das geht halt immer so weiter und am nächsten Tag und in der nächsten Woche ist wieder ein neues Thema dran und dann wird wieder die Frage dran gestellt. Das ist das Geistige, man kann schon sagen, das ist das tägliche Brot der demokratischen politischen Bildung, dass man an alles die Frage, ob die Obrigkeit auch ihrer Pflicht, ihren eigenen Prinzipien gemäß ihr Macht auszuüben, ob die Obrigkeit dieser Pflicht nachkommt. Das ist, wenn man so will, das ist die Kontrolle des Regierens durchs Volk, dass solche Fragen dran gestellt werden. Gut. Und jetzt habe ich halt gesagt, dann geht es immer so weiter im Sinn von, und wenn das Gegenstand von Seiten der Medien inszenierten Talkshows ist und bleibt, wenn also das Volk jede Woche was anderes zum Aufregen kriegt, und dann eine klare Richtung kriegt, wie es zu verstehen ist, dann passiert da nicht wunder was. Eins kann man natürlich sagen, die Regierung selber antwortet mit dem, dass sie mal auf die Reichen Verantwortungslosigkeit der Reichen schimpft. Die antwortet natürlich schon auf das relative Gewicht, das die NPD einerseits im Osten und die Linkspartei andererseits kriegt. Dass solche Parteien aufkommen, und die Linkspartei verschmäht den Ruf nach sozialer Gerechtigkeit ja überhaupt nicht, also stößt durchaus voll in das Horn. Wenn solche Parteien aufkommen und vom Wähler einen gewissen Zuspruch erfahren, dann nehmen die Regierenden das als, ja, das Vertrauen in uns hat gelitten. So, und jetzt beschließen sie einfach, dann tun sie was dafür, dass es wieder besser wird mit dem Vertrauen. Ob es dann besser wird oder nicht, ist die zweite Frage. Das merkt man dann bei der nächsten Wahl und den Ergebnissen. Aber das, dass die Regierung dieser Sorte Misstrauen jetzt mal Futter gibt, ist eine Antwort darauf, dass sie unzufrieden sind mit Wahlerfolgen von, wie sie sagen, Protestparteien, die Bürger wählen, die sich nicht mehr gerecht behandelt fühlen. Also insofern kann man sagen, ja, die Politisierung, da ist schon was draus geworden. Also aus dem Ruf nach Gerechtigkeit ist schon ein Misstrauen in die Amtsführung der Großen Koalition geworden und mit dem Misstrauen wird umgegangen durch das, was wir jetzt heute ein gesprochen haben. Was anders ist es, ob man jetzt daran sagt, da wird jetzt Wunder was draus, das weiß nicht, was man dazu sagen soll.
Ich wollte noch was sagen zu dem Abschluss, den du gemacht hast, dass der Ruf nach Gerechtigkeit, nach der Kapitalistenschelte sozusagen folgend durchaus nach rechts weggehen kann. Ich finde, das kann man schon zeigen an den Unterscheidungen, die in der Kapitalistenschelte selber vorkommen. Nämlich, dass unterschiedliche deutsches Mittelstandsunternehmen, die kommen ja sozusagen gut weg. Und es ist sicher auch sozusagen mit angelegt, dann irgendwann überzugehen, gedanklich zu der Unterscheidung zwischen Rassen und Schaffenskapital. Das heißt nicht, dass das notwendig ist, aber das ist in diesen Diskussionen möglich, sozusagen, dass sich das entwickelt. Und dann wird die Volksgemeinschaft halt undefiniert.
Was heißt undefiniert?
Das, was dann das Volk ist, diese Gemeinschaft, auf die sich politisch gezogen wird, da gehören dann halt bestimmte Nutze dazu.
Naja, also ich sag mal, ich möchte immer gern mal, ja, ich habe natürlich das Fass aufgemacht mit dem Wookie das hin, das stimmt schon. Normalerweise, eigentlich muss man sagen, das sollte man nicht machen. Es reicht doch drüber zu argumentieren, was für Sorte Kritik das ist, was so verkehrt ist an ihr und so weiter. Überlegungen dessen, wo das hinführen kann, hat immer was Spekulatives und lebt immer von Verlängerungen. Und Verlängerungen haben als solche den Mangel, dass man dann in dem Ziel, das man als Verlängertes ins Auge fasst, das eigentlich Schlimme identifiziert. So immer mit dem Moment, als ob das jetzt nicht schlimm genug wäre, diese blöde Auffassung, die da mit dem Ruf nach Gerechtigkeit mitten in der funktionierenden Demokratie, ohne dass irgendwo ein Aufstand von rechts droht, unterwegs ist. Deswegen ist es von mir vielleicht selber schon schlecht gewesen zu sagen, oh weia, also wenn das zu irgendwas anderem als dem, was es jetzt ist, nämlich politmoralische Schulung des Volkes, Gegenstand von Talkshows und Kanzlerinnen worden. Wenn es zu irgendwas anderem führt, dann, so jetzt, ich will aber gar nicht behaupten, dass es zu was anderem führt. Und eigentlich will ich auch das Thema nicht, dass es zu was anderem führen wird, könnte oder müsste. Aber das war die erste Geschichte und das geht, ist ein wenig eine Korrektur von dem, was ich selber gesagt habe. Ja? Jetzt waren noch zwei Momente in deinem Beitrag. Das eine war das mit Raffenden und Schaffenden Kapital und das andere mit Nokia als ausländischen Betrieb. Naja, das Moment mit den Ausländern, das ist wirklich, das immer wenn Arbeitsplätze abgebaut werden, hat es immer einen Moment drin, hatten wir bei der AEG hier, das ist auch bei Nokia. Wobei man jetzt mehr schon, ja, das ist, es ist eigentlich nicht direkt, jedenfalls nicht in der öffentlichen Argumentation, die Beschuldigung des Ausländers. Es ist mehr die Beschuldigung der globalisiert denkenden Firma, die alle Vorteile ausnutzt, irgendwo auf dem Globus, und keine Verantwortung gegenüber dem Standort zeigt. Dieses Argument kann durchaus einen deutschen Konzern auch treffen, wenn der deutsche Konzern hier abbaut und woanders hingeht. Bei einem deutschen Konzern steht dann allerdings eins dagegen. Dann sieht man nämlich auch den Vorteil, der damit verbunden ist. Der Vorteil, ja, das stärkt die Konkurrenzfähigkeit dieses Konzerns, das stärkt seine globale Präsenz. Das macht ihn größer, das fördert sein finanzkapitalistisches Dasein in Deutschland und dann ist das arbeitsplatzmäßige Abwesensein vielleicht bloß noch halb so schlimm. Bei einer Firma, die ihren Hauptsitz im Ausland hat, sieht man bloß das Weggehen und gar nicht den Nutzen, weil der Nutzen ja Deutschland nicht zugute kommt. Also es ist der nationalistische Blick auf ein international operierendes Kapital, das sich als solches von einem international operierenden deutschen Kapital überhaupt nicht unterscheidet in dem, was es tut. Aber in dem, dass der Erfolg der Firma, der Nation auch dann in gewisser Hinsicht zugute kommt, wenn sie Arbeitsplätze woanders betreibt, in dem gibt es einen Unterschied und das macht sich da geltend. Und das Dritte mit Raffend und Schaffend, um auf den Punkt nochmal zu kommen, es gibt, und das war eigentlich am ehesten in Deutschland mit der Heuschreckendebatte so. Es gibt mal Anklänge an das. Aber Achtung, auch da, das ist nicht wie in der Hitlerzeit, schaffendes Kapital. Und zwar deswegen, weil diese Nation Bundesrepublik oder dann die große EU, weil die sich des Dienstes des Finanzkapitals für diese Länder so sicher ist, oder plural, so sicher sind, dass eine allgemeine Verurteilung des Finanzkapitals, also das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Wir brauchen die Deutsche Bank, wir brauchen die Europäische Zentralbank in Frankfurt und die leisten was für uns. Also, und insgesamt, was die Finanzseite betrifft, sieht sich Deutschland auf der Seite der Globalisierungsgewinner. Es nützt uns, wenn das Kapital global frei operiert und jeder Anleger dorthin geht, wo er am meisten Geld verdienen kann, dann ist es für den deutschen Finanzplatz und auch deshalb, nach der Seite auch eben für den Staatshaushalt eine nützliche Sache. Und deswegen kommt eine verallgemeinerte Kritik des Finanzkapitals, so wie es damals war mit Zinsknechtschaft und es gibt Kapitalisten, die beuten die ehrliche Arbeit aus und andere Kapitalisten, die organisieren die Arbeit. Eine Trennung, die völlig absurd ist, weil um Profit geht es beiden und der eine macht ihn und der andere finanziert ihn. Und bei beiden ist das Verfügen über Geld die Quelle, wie man sich in den Besitz von Profit bringt. Also der Bankier, weil er über Geld verfügt, kann er Gewinne, die andere machen, finanzieren und deswegen sich per Zins an deren Gewinn beteiligen. Und der andere nimmt den Kredit vom Bankier. Aus keinem anderen Grund, weil es für ihn sau attraktiv ist, mit Geld, das er gar nicht besitzt, Profit zu machen, den er dann sehr wohl besitzt. Also es gibt überhaupt keinen moralischen oder nationalwertigen Unterschied zwischen Finanzkapital und Industriekapital. Wenn die Kritik aufkommt, dann immer nur, weil eine Nation sich vom freien Fluss des Kapitals im Ergebnis beschädigt sieht. Und das liegt in Deutschland in gar keiner Weise vor. Deswegen gibt es das mal, die Heuschrecken, ja, und da kommt das Wort, die kaufen deutsche Firmen aus, schlachten sie aus und Deutschland hat am Schluss die verlorenen Arbeitsplätze davon. Und übrigens, der Satz fällt, und rechtliche Einschränkungen zur freien Bewegung der Heuschrecken kommen nicht zustande, weil die Regierung selber weiß, wie nützlich es andererseits ist. Also insofern, die Verlängerung hat Unterstellungen in der Wirklichkeit, nämlich einen nationalen Misserfolg in finanzkapitalistischer Hinsicht, der ganz grundsätzlich ist. Richtig, die Nation geht kaputt dran, dass das Geld immer auswandert. Ja, nach dem Ersten Weltkrieg, wie die Nazis groß geworden sind, unter anderem durch die Reparationen, die immerzu alles verdiente Geld dann immer ins Ausland schaffen mussten, weil sie Reparationen zahlen mussten. Eine kapitalistische Nation, die daran kaputt geht, die kommt mal auf sowas. Aber das droht hier in gar keiner Weise und deswegen ist auch da der Gedanke der Verlängerung in die Richtung weit gegriffen. Ach, einen Punkt kann ich noch nachtragen. Der ist vielleicht noch einen Augenblick lang erhellend. Und zwar über das Thema Klage im Namen einer fiktiven Gemeinschaft. Ja, weil es die ganze Zeit mehrfach davon die Rede. Dass die fiktiv ist, die Gemeinschaft, könnte einem schon an einem auffallen. Dass man immer Opfer für sie bringen muss. Das kommt den Leuten nämlich ganz selbstverständlich vor. Die sagen, ich bringe meine Opfer für die Gemeinschaft. Ja, das kann einmal Land heißen, das kann aber auch Firmenwohl sein oder. Ich bringe meine Opfer für die Gemeinschaft, aber andere bringen sie nicht. Dass denen nicht auffällt, dass sie überhaupt Opfer bringen müssen. Wenn es eine Gemeinschaftlichkeit in der Sache gäbe, dann wäre die eigene Arbeitsleistung eine Investition in den Nutzen, den wir hinterher rausziehen. Dann wäre es doch kein Opfer. Dann wäre es einfach nützlich, wenn man seinen Teil leistet und wenn ein anderer seinen Teil leistet, ist auch nützlich. Aber dass die Vorstellung, die Gemeinschaft ist einerseits ganz meins, ich gehöre dazu, ich bin Teil davon. Andererseits steht es höher als ich wie alle anderen müssen ihr dienen. Das kann doch nichts richtig sein. Entweder es ist eine gemeinsame Angelegenheit, dann müssen wir nicht dienen. Oder sie steht über mir, dann bin ich ja Mittel für was Höheres, aber dann ist es nicht meins. In der nationalen Gemeinschaft wird beides in Einheit gedacht. Man stellt sich was Höheres und zugleich ganz Eigenes vor. Und das Doppelte ist selber schon verräterisch, das ist selber schon geeignet, die Kritik dieses falschen Gedankens zu leisten. Genau, das war der Gedanke, der mir vorhin entfallen ist.
Kannst du mir bitte nochmal erklären, was vor 20 Jahren zurückgenommen war? Geht es darum, wenn jetzt Teile des Holzkörpers das Murren und Malen anfangen, an der Gerechtigkeit rufen, dann ist das auch ein Ruf an eine stärkere Wirklichkeit, wo man dann durchaus spekulieren könnte, ob das dann in Richtung Faschismus geht. Und du hast es dann aber wieder irgendwie zurückgenommen, das habe ich nicht kapiert. Warum?
Also, wenn der Ruf nach Gerechtigkeit zunimmt, wie du sagst, dann liegt diese besagte, ganz verkehrte Kritik vor. Und eins ist klar, das Vertrauen ins Gute regiert werden ist beschädigt. Die Forderung heißt, ich will gut regiert werden. Die heißt nicht regiert werden, da merke ich schon, was da kommt, sondern ich will gut regieren. Das ist die Forderung. Die verkehrte Forderung. Ich will gut regieren. Jetzt kann man das sogar sagen. Das kann in zwei Richtungen gemeint sein. Die eine ist, also gut regieren hat immer die Bedeutung, die Regierung soll sich an ihre Prinzipien halten. Also die Kritik besteht darin, dass man lauter vermeintliche Verstöße gegen das Gute, wozu der Staat da ist, feststellen.
Er soll Stärke zeigen.
Ja, er soll Stärke zeigen, an der Stelle will ich noch einen Augenblick bremsen und sagen, er soll Stärke zeigen, ja, aber in welcher Hinsicht ist da durchaus noch offen. Das kann aufgefasst werden als, der Staat begibt sich zu sehr in die Hände der Reichen und Mächtigen, zu sehr in die Hände des Kapitals, er soll gefälligst Staat des ganzen Volkes sein und soziale Gerechtigkeit üben. Er soll die Reichen in die Pflicht nehmen und den Armen zuweisen, was ihnen zusteht. Das ist verdammt nah an einem Linksparteiprogramm. Ja, das muss nicht faschistisch sein. Das ist, man will den Staat und sieht ihn schwach, aber schwach, weil er dem Kapital gegenüber nicht stark ist. Man kann aber auch sagen, der Staat ist schwach, weil er den Gewerkschaften gegenüber, den ausländischen Unternehmern, das ist dann wieder ein anderer Ton, dem Ausland selber gegenüber, den Privatinteressen im Land überhaupt gegenüber nicht stark genug auftritt und die nicht dem Dienst am Staat konsequent unterordnet. Dann ist es mehr in die rechtsradikale Richtung.
Aber ist es dann beide irgendwo ähnlich dann?
Beide haben eine Gemeinsamkeit. Das ist die, dass sie einen Protest im Namen des guten Regierens vortragen. Beide haben einen großen Unterschied. Die Linksrichtung trägt es im Namen von materiellen Interessen der Unterschicht oder der armen Mehrheit vor und sieht die materiellen Interessen ungerecht verletzt. Rechts herum sieht man eigentlich zuerst den Staat verletzt. Der ist schwach. Und verlangt, der Staat soll sich gegen die ihn bedrohenden Privatinteressen durchsetzen und Gerechtigkeit von oben durchsetzen, im Sinn von erst kommt er. Erst muss er alle in Dienst für sich nehmen und dann kann er zuteilen, je nachdem, was von ihm aus den einzelnen Schichten, Klassen, Ständen zusteht. Also das ist die, insofern ist das dann in der politischen Wirklichkeit ein totaler kämpferischer Gegensatz.
Ja? Die Situation, dass sowas aufkommt, zu tun, halt mit der Gerechtigkeit des Staates, da dann nur der Mangel, dass der Staat selber nicht deutlich genug darstellt, was Geld ist. Also zum Beispiel, dass er nicht darstellt, dass Hartz IV, mit Hartz IV, dem Volk sagt, eure neue Armut ist gerecht. Das würde ich doch dann fressen. Wenn es nur eine Frage wäre, dass der Staat, also dass es eine Tugend der Obrigkeit ist, Gerechtigkeit herzustellen.
Es hat zwei Seiten, würde ich sagen. Auf der einen Seite, sowas, was du sagst, ist ja ein wichtiger Grund. Dass der Staat auch immer darauf achtet, dass er das Volk erzieht in Sachen, an welchen Maßstäben lasse ich mich messen. Ja, das war jetzt dein Beispiel. Und wenn du den Schröder nimmst, die Schröder-Zeit, dieser Standpunkt, die SPD lässt sich nicht mehr daran messen, dass sie für die Armen was tut. Das ist eine verkehrte Optik. Wir tun was für die Arbeitsplätze im Lande. Soziales, was Arbeit schafft. Das ist die neue Pflicht des Staats. Das ist sozial. Immer zu denen, die keinen Job finden, die nichts beitragen, denen immer was zuschustern. Das ist nicht die Gerechtigkeit, sondern, also in der Hinsicht findet eine laufende Anpassung der Gerechtigkeitsmaßstäbe an die, an die Maßstäbe des wirklichen Regierens statt. Und wenn die Maßstäbe in Konflikt geraten, ist das immer schlecht und dann merken die oben, es steht eine Erziehungsaufgabe an. Andererseits.
Die Erziehungsaufgabe, also die wirkliche Scheinbarkeit zu befriedigen.
Richtig. Weil, das ist ein wichtiger Punkt jetzt, weil das hält ja dann doch keiner aus. Sozusagen einen objektiven Begriff von seiner Rolle als die Gerechtigkeit aufzufassen, auf die er hoffen darf. Dieses, ihr seid Kostenfaktor, Leute, es geht um nichts anderes, als dass ihr euch fürs Kapital lohnt. Und dass dabei Millionen einfach links liegen gelassen werden und sich gar nicht erhalten können, das gehört zur Rechnung. Ja, so kann der Staat nicht antreten und sagen, er sorgt fürs Volk. Also, die Seite, übrigens drehen wir es um, sie sagen den Leuten alles genau das. Aber in der Form, so sorgen wir für euch. Ja, das sind jetzt die zurückliegenden Jahre. Wir dürfen niemanden mehr erlauben, dass er in der Arbeitslosigkeit überlebt. Jeder muss sich einen Job suchen, sonst, ja, wird in Deutschland immer weniger gearbeitet, die Konkurrenzfähigkeit Deutschlands in der Welt geht zurück, sonst kann der Staat die nicht mehr bezahlen, die Staatskassen können das nicht leisten und so weiter. Also, das ist die eine Seite. Es wird auch den Leuten praktisch nichts verheimlicht, was ihnen an Lasten aufgebürdet wird. Andererseits, alles in der Form des Versprechens, so gibt es eine Chance auf Existenz. Und das Letzte, euer Existenz ist die abhängige Größe und die stellt sich ein oder aber nicht als Zweck. Das kann keine Regierung ihrem Volk sagen. In der Hinsicht kannst du sagen, der Ruf nach Gerechtigkeit, wie ich vorhin gesagt habe, ist einerseits ein Plädoyer auf die Prinzipien, die gelten, andererseits immer in einer idealisierten Fassung. Und auf die idealisierte Fassung kann weder oben noch unten verzichten. Also auf die Täuschung, die da noch drin ist, auf den Fehler, auf den Irrtum, dass dann doch immer was anders erwartet wird, als wirklich in den Prinzipien drinsteckt. Das ist ja das, woran wir manchmal verzweifeln. Manchmal haben wir doch das Problem, die Welt erklärt, also die Regierung und die Sozialverwalter oder die Unternehmensführungen erklären den Menschen den Kapitalismus, wie es Kommunisten tun. Ihr seid der Kostenfaktor, ihr müsst billig sein, dann geht unser Geschäft auf. Sonst geht sowieso nichts. Und einerseits kannst du sagen, kriegen die Leute doch das alles gesagt und dauernd aufs Brot gestrichen. Andererseits nie in der Form, ihr seid Kostenfaktor, was sonst. Seid immer in der Form, weil ihr Kostenfaktor seid müssen wir dafür sorgen, dass Arbeitsplätze in Deutschland rentabel bleiben, damit es eine Existenzgrundlage für euch gibt. Und ohne den Schluss kannst du das dem Volk nicht erzählen. Mit dem Schluss kann man es nicht offenbar erzählen.
Jetzt mal ein Punkt, und zwar zu der fiktiven Gesellschaft. Kann man es denen nur deswegen erzählen, weil es eine fiktive Gesellschaft gibt? Also als Konstrukt, als Gedankenkonstrukt etabliert hat, dass man jedem seine Problemindividualität aufdrückt, dass man jeden so weit gebracht hat, dass man diesen Gedanken einer Masse, einer Gesellschaft an sich in Deutschland gar nicht mehr vertreten will, die dann wiederum eventuell auch in Form von einer Bewegung, egal ob das jetzt eher eine rechts- oder linksgerichtete Art und Weise tendieren oder abdriften könnte, aber in Form von einer Bewegung dann auch zu Veränderungen führen würde, dass man dann sagt, man könnte mehr als Gesellschaft an sich Einfluss auch auf den Markt nehmen und auf dessen Spielregeln, die dann wiederum auch diese scheinbare Ungerechtigkeit so auf die Masse wirkt.
Ich muss mal versuchen, dass wir uns schrittweise verständigen. Ich versuche mal überhaupt zusammenzufassen, was das Argument war. Das Argument war, du mich schon hattest zusammenzufassen. Versuch's nochmal, ja.
Ja.
Das ist vielleicht schon das Problem, ja. Jetzt sagen wir dazu was, ja.
Und dabei wollte ich jetzt nicht wissen, ist es nicht eigentlich gewollt, dass wir keine richtige Gesellschaft an sich haben? Wenn man jetzt zum Beispiel sagen könnte, gut, wirft man einen Blick nach Frankreich, wo dann auch mal verschiedene Stände trotz allem sehen, es ist irgendwas ungerecht und man geht geschlossen auch mal auf die Straße. Das findet so in Deutschland eigentlich fast nicht statt. Weil wir die Probleme eigentlich individualisieren. Also man lässt nicht zu, dass zu große Massen irgendwie in Bewegung kommen und dann auch irgendwas bewegen können. Weil es nicht gewollt ist. Und da ist die Frage, kann man jetzt hier in irgendeiner Art und Weise vielleicht doch sagen, wir können eine Gesellschaft theoretisch gesehen schon formen, die dann Einfluss nehmen könnte nach stärkerem Maßstab, als es jetzt tut, um dann der Marktwirtschaft auch ein paar, ich sage jetzt mal, Richtlinien vielleicht zu zeigen oder aufzudrängen, die gesellschaftlich gesehen verträglicher oder gerechter werden?
Jetzt habe ich soweit verstanden. Du greifst den Gedanken mit dem, wo ich gesagt habe, die plädieren auf eine fiktive Gesellschaftlichkeit oder so. Den greifst du auf und sagst, bei uns, okay, fiktive Gesellschaft, wir sind gar keine Gesellschaft, die gibt es gar nicht richtig oder die gibt es gar nicht. Und ist es nicht von oben gewollt, dass wir uns nicht als eine Gesellschaft verstehen und betätigen, sodass sozusagen im Sinn von die Schwäche von unten, dass die alle nicht zusammenhalten und nicht zusammenhelfen? Und wäre das nicht besser, wenn es wie in Frankreich wäre, wo die mal ab und zu mal sagen, wir sind die Grand Nation und wir halten zusammen und wir lassen mal die Obrigkeit mit irgendeinem riesigen Eisenbahnerstreik oder Schülerstreik oder sowas auflaufen und dann müssen die sich wieder korrigieren und irgendwie mehr auf unsere Ansprüche zugehen. So habe ich jetzt den ganzen Beitrag verstanden. Mal erst was zu dem Thema fiktive Gesellschaft. Das war nicht, was ich gemeint habe. Ich habe nicht gemeint, die Gesellschaft gibt es gar nicht. Sondern ich wollte sagen, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Ja? Und die Gesellschaft sind wir schon, die gibt es schon. Dass die nicht gibt, ist nicht der Punkt. Kapitalistische Gesellschaft besteht darin, dass ein Staat die Regeln, wie die Bürger miteinander verkehren, setzt, und das halt im Wesentlichen, indem er eine Eigentumsordnung hat, und auf der Basis des Eigentums dann alle Bürger, jetzt muss man sagen, gegeneinander auf dem Markt ihr Einkommen zu erzielen suchen. Die Gemeinschaft besteht in der Gleichheit feindseliger, eigensüchtiger Privatinteressen. Und die ist erzwungen und die ist die Wirklichkeit dieser Gesellschaft. Wenn also Nokia seine Leute benutzt für seine Gewinne, Nokia die Leute entlässt, wenn sie die Gewinne woanders besser und noch größer haben kann, dann zeigt sich da drin, Nokia verfolgt kein gemeinschaftliches Interesse mit seiner Belegschaft und die Belegschaft nicht mit Nokia. Die Wahrheit der Gemeinschaftlichkeit an der Stelle ist bloß die Abhängigkeit der Beschäftigten von Nokia, die Abhängigkeit der Beschäftigten von einem Unternehmenszweck, in dem ihr Wohl gar nicht mit aufgehoben ist, in dem ihr Wohl gar keinen Stellenwert hat. Das ist das, was ich sage, fiktive Gemeinschaftlichkeit. Die Gesellschaft, die wir sind, ist eine Gesellschaft von privaten Interessensgegensätzen. Die gibt es schon, die ist keine Fiktion. An diese Gesellschaft die Messlatte rantragen, wir müssten doch alle zusammenhelfen, dann ging es doch besser. Oder wir sind doch alle schon in einer Gemeinschaftsaktion begriffen und manche missbrauchen ihre Rolle dabei bloß. Das ist das Fiktive, was ich meine. Da gibt es keine Gemeinschaftsaktion, in der alle drin sind. Und deswegen habe ich gesagt, das ist eine fiktive Gemeinschaftlichkeit, an die da appelliert wird, wenn man sagt, Nokia verstößt gegen, na sagen wir, die soziale Verantwortung des Unternehmers, wenn Nokia abhaut. Da sage ich, die soziale Verantwortung des Unternehmers gibt es überhaupt nicht. Oder die besteht in gar nichts anderem, als darin Profite zu machen und damit auf der Basis genauso viele Leute zu beschäftigen, wie man dafür braucht. Eine andere soziale Verantwortung gibt es nicht. Das ist mein Ton. Wenn jetzt also jemand sagt, die verstoßen gegen eine soziale Verantwortung, dann appellieren sie an eine Fiktion, an die Einbildung einer Gemeinschaftlichkeit, die es aber gar nicht gibt. Das ist aber nicht dasselbe wie der Satz, die Gesellschaft gibt es gar nicht. Die Gesellschaft gibt es und die ist eine Gesellschaft privater Interessensgegensätze. Dieser Gesellschaft jetzt zu sagen, tun wir uns doch zusammen, das passt einfach wegen der Inhalt der Interessen schlecht. Tun wir uns, die Unternehmer und die Beschäftigten, die Kleinhändler und die Kunden, die Vermieter und die Mieter, tun wir uns alle zusammen und fordern vom Staat, er soll uns besser, irgendwas besser machen. Die wollen ja ganz was Verschiedenes vom Staat. Entgegengesetztes wollen sie vom Staat. Es gibt kein Gemeinschaftsinteresse außerdem, dass die Staatsgewalt über alle, über allen drüber sitzt, die ist das gemeinschaftliche Interesse. Aber das ist nicht das gemeinschaftliche Interesse, das hab nicht ich, sondern das hat der Staat, indem er alle in Dienst nimmt für sein eigenes Fortkommen. Für seine Finanzmacht, für die Staatskasse, für seine Macht nach außen. In dem Sinn ist auch die Hoffnung, könnte man nicht wie die Franzosen eine Gesellschaft werden, wo man mal alle wieder wegen zusammenstehen. Das passt überhaupt nicht zu den Privatinteressen. Anders ausgedrückt. Die Bürger müssen ihre Privatinteressen eigentlich als, naja, vielleicht ist das mit den Bürgern schon verkehrt. Die Bürger als Bürger, die können das gar nicht. Die Lohnarbeiter, die abhängigen Beschäftigten, die müssen ihr Privatinteresse an Beschäftigung bei einem Arbeitgeber, das müssen sie eigentlich überwinden. Das Interesse an Beschäftigung müssen sie, nämlich ihr Interesse an der Abhängigkeit, in der sie stehen, das müssen sie überwinden, damit sie mit allen anderen Arbeitern zusammen überhaupt zu einem Standpunkt der Gemeinsamkeit kommen können. Als Nokia-Beschäftigter bist du froh, wenn Siemens-Chips schlecht verkauft werden. Als Angestellter bei der Deutschen Bahn bist du froh, wenn die Abteilung, wie heißt es, sagen wir mal, Metronom heißt im Norden, das so eine Eisenbahngesellschaft oder irgendeine andere private Eisenbahngesellschaft, wenn die keine Strecken kriegt. als Beschäftigter von BMW in Dingolfing bist du froh, dass BMW in Regensburg entlässt und nicht in Dingolfing. Verstehst? Du hast Privatinteressen, die stehen gegen die Privatinteressen anderer Leute deiner Art. Da musst du schon kapieren, dass von BMW abhängig zu sein eine Scheiße ist. Dann kannst du dich mit anderen zusammentun, die es auch so sehen. Aber solange du von BMW abhängig sein willst, stehst du wirklich im Gegensatz zu den Interessen der BMW-Belegschaften in anderen Standorten. Also insofern ist dieses, können wir nicht auch eine Gesellschaft sein, die mal wieder daran denkt, dass sie zusammenhält? Ja, die Privatinteressen, die existieren, sind ja der Stoff der Gegensätze. Die haben schon ihren Grund, warum die nicht zusammenhalten. Und zusammenhalten und eine Macht entfalten, eine Macht gegen die Regeln, an denen sie immer scheitern, könnten die Leute bloß über die Kritik der Abhängigkeit, in der sie stehen. Aber nicht dadurch, dass sie mehr oder echten oder endlich mal wirklich Gemeinschaft sind, auf Basis der Interessen, die sie in der Privatwirtschaft haben, auf Basis dieser Interessen mehr Gemeinsinn entwickeln. Der Gemeinsinn, der auf der Basis entwickelt wird, das ist der, der nach dem gerechten Staat ruft. Also da kommen wir jetzt in ein ganz anderes Fahrwasser, da kommen wir ins Fahrwasser sowohl Wille wie Fähigkeit, sich diese Sachzwänge und diese Konsequenzen der Ordnung, die einem nicht schmecken, nicht mehr bieten zu lassen. Sowohl Wille wie Fähigkeit dazu verlangt eine Kritik der Rolle, die man selber einnimmt. Auf Basis der Rolle zu sagen, mehr Gemeinsinn, das hilft nichts. Also, oder anders gesagt, das führt ungefähr in die Sorten Kritiken, wie ich sie heute kritisch besprochen habe. Ich weiß nicht, ich habe dich vorhin schwer verstanden, du wirst mich jetzt schwer verstanden haben.
Vielleicht, ich mal, wir haben es schon ein bisschen tangiert, aber ich finde es selbst das Ganze seit trotzdem ein bisschen schwierig gewesen. Weil, ich erlaube irgendwo gehofft, wo ist dann die Lösung? Also ich meine, welches Patent ist dann praktisch so die Endlösung des, dass man sagt, okay, man kommt irgendwo zu dem Punkt, dass nicht die Armen immer ärmer werden und die Reichen immer reicher werden und man dann irgendwo diesen goldenen Mittelweg hat.
Nein. Nein. Nee, vor allen Dingen, wenn du ein Armer bist und die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, dann ist es schon blöd zu sagen, da hätten wir doch gerne einen Mittelweg. Von dieser Bewegung hätten wir gerne einen Mittelweg. Es ist doch viel reeller zu sagen, wenn die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden, dann herrscht hier eine Wirtschaft vor, deren Prinzip es offenbar ist, Reichtum auf der einen Seite zu akkumulieren und dabei Armut zu schaffen. Wenn das so ist, dann bin ich gegen die Prinzipien dieser Ordnung und nicht, dann bin ich für eine Mäßigung der Extreme. Dann bin ich dafür, dass nicht die Gesellschaft auseinanderfliegen möge, sondern die Reichen bloß reich bleiben und die Armen bloß arm bleiben. Ja, ich bin gegen den Komparativ und bin gegen den, wie heißt denn der andere? Wie heißt der? Na, der ist ja noch weiter. Wie heißt denn die Basis? Positiv. Ja, sagen wir mal positiv. Also, ich bin bloß für arm und reich und nicht für die Steigerung beider. Ja? Das ist blöd. Ich bin doch dagegen, dann bin ich doch gleich dagegen, dass überhaupt Arme und Reiche entstehen. Dann bin ich dafür, dass man eine Wirtschaft macht, die überhaupt den Zweck verfolgt, dass die Leute mit ihrem Arbeitsaufwand ihr Leben gewinnen. Dass es dann auch darum geht, zu leben, gut zu leben, und dass es nicht darum geht, ja, Reichtum zu akquirieren. Das schließt ein, dass das Privateigentum beseitigt werden muss. Das schließt ein, dass die Firmen nicht irgendwem gehören, der die anderen bloß an die Arbeit lässt, wenn sie ihn reicher machen. Das schließt eine soziale Revolution ein. Und das ist nicht eine Geschichte mit quasi den goldenen Mittelweg suchen. Also bloß damit man sich verständigt, was man meint. Ja, also im Sinne von, das ist viel radikaler gemeint als der goldene Mittelweg. Das fällt ja fast in die Kritik, mit der ich heute angefangen habe. Wenn einer sagt, die Armen werden immer ärmer und die Reichen werden immer reicher und schlimm ist der Komparativ, dann ist er selber schon kein Kritiker der Armut mehr, sondern ist er Kritiker der Gefahr, die daraus für die Gesellschaft und ihren Bestand erwächst. Und da will ich lieber sagen, aus so einer scheiß Gesellschaft, wenn untergeht, wäre gerade recht. Da will ich doch nicht sagen, um Gottes Willen, das könnte der Gesellschaft und ihrer Zukunft schlecht bekommen.
Was kommt da, wenn diese Gesellschaft untergeht?
Ja, dann müssen wir eine machen, die uns nützt. Die nützt uns ja offenbar nicht.
Ich habe das schon mal versucht.
Es ist irgendwie komisch. Auf der einen Seite widerspricht einem keiner, wenn man sagt, die Leute waren ausgebeutet, die arbeiten viel und haben nichts davon. Das lässt man durchgehen. Sagt, ja. Und dann geht es los und sagt, könnte es denn überhaupt anders gehen? Ja, wenn man schon zugibt, dass die Diagnose ist, die Leute arbeiten, die große Masse der Leute arbeitet für den Reichtum anderer. Sie verkaufen sich für Geld und auf die Weise bleiben sie ewig arm. So.
Weil sie
mehr leisten müssen, als sie kriegen. Sie schaffen den Reichtum auf der anderen Seite und selber bleiben sie arm. Und das, wenn man als Diagnose unterschreibt, dann kann man doch hinterher nicht mehr sagen, aber vielleicht muss das ja so sein. Man kann doch nicht sagen, aber geht es denn überhaupt anders? Das ist doch schon klar, dass es anders geht. Man hat doch selber schon gesagt, dass es keine Naturnotwendigkeit ist, sondern dass es offenbar einige gesellschaftliche Machtverhältnisse sind, die solche Ergebnisse erzeugen.
Nein, es gibt doch Leute, die sich dem entziehen können.
Naja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man geht in den Urwald und lebt ganz allein.
Die haben zum Teil einen viel größeren Wohlstand als wir. Und wenn ich da mal den Ausspruch einer Dame zitieren darf, die hat gesagt, ja, ist gut, aber wir machen, was wir wollen.
Ich weiß nicht, was, ich meine, das kann man doch nicht im Ernst als eine Handlungsempfehlung an die Millionen, die hier arbeiten und arbeitslos sind, auffassen, oder? Sollen doch alle sagen, sie machen, was sie wollen, basta.
Ja, dann gibt es keinen, der da herrschen kann.
Ja. Das Problem besteht darin, dass dieses, ach Gott, ich bin doch ein freier Mensch, ich brauche doch nicht arbeiten gehen. Ja? Der Satz stimmt sozusagen rechtlich. Rechtlich brauchst du nicht arbeiten gehen, niemand verpflichtet dich. Das ist anders als in vorkapitalistischen Gesellschaften. Aber, dass du rechtlich frei bist, auch nicht zu arbeiten, entbinde dich überhaupt nicht von der Not zu arbeiten, wenn du keinen Besitz hast. Du kannst ja in aller Freiheit verhungern. So, dann muss, wenn man sagt, ich gehe nicht arbeiten bei Unternehmen, das war ja mal Geschichte mit dem in den Wald gehen, und du willst auch nicht verhungern, sowas soll das Dritte sein. Ohne Produktionsmittel in einer Welt vollautomatischer Fabriken, ja, wo du Milliarden brauchst, um ein modernes Werk hinzustellen, ohne alle Produktionsmittel, denn besitzen tust du ja nichts Gescheites, außer einem Fahrrad und zum Kleinzeug.
Und das andere ist ja auch nichts wert, was ich kaufen kann, in meinen Augen.
Ja, das sind mehr die Augen, würde ich mal sagen. Ja, was man kaufen kann, ist erst einmal das, was man kaufen kann. Und das ist für alle Bedürfnisse, die halt in einer modernen Gesellschaft so entstehen, oder auch entwickelt werden, gibt es halt die Güter. Naja, Fortbewegungsmittel, Nahrungsmittel, Behausung und die Ausstattung der Behausung, das ist alles nichts wert. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll.
Das sind alles Verfallsprodukte.
Verfallsprodukte. Ja, aber das ist, finde ich, jetzt wieder kein Problem. Zum Beispiel ein Brot ist ein Verfallsprodukt, das wird gegessen und dann ist weg. Das kann doch keine Kritik an dem Produkt sein. Also die nehmen wir schon mal aus, die Lebensmittel. Jetzt nehmen wir mal die Einrichtung der Wohnung. Ein Bett braucht man doch. Das ist ein Verfallsprodukt. Irgendwann ist das Bett kaputt. Wie alle Dinge. Irgendwann geht es kaputt. Aber das ist doch keine Kritik am Bett, dass es irgendwann kaputt geht. Ja, dann schlafen wir halt auf dem Boden. Jetzt sind wir wieder halt an so fundamentalen Überlegungen. In einer Gesellschaft, wo die Produktionsmittel anderen gehören, hat der freie Bürger bloß die Auswahl, in absoluter Armut zu existieren oder sich den Zwecken, die ökonomisch halt herrschen, dienstbar zu machen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, naja, ich bin doch so frei, dann wähle ich die Armut. Ja, die Freiheit kann man niemandem bestreiten, die kann man wählen. Aber eine feine Wahl ist das nicht. Ja, Leute, es ist halt, jetzt gibt es halt viele Varianten von, wie man sich in der Armut einrichtet. Und weil sie es müssen, richten sich die Leute in der Armut ein. Und weil in der kapitalistischen Gesellschaft alles über den Formalismus der freien Wahl läuft, kann man auch das als eine gewählte Lebensform betrachten. So, und wenn jemand zu der Meinung kommt, in Armut, aber frei auf einem Stückler unfruchtbaren Land mit einer Hacke zu existieren, ist schöner als in einer modernen Fabrik die 8 Stunden zu arbeiten und den Lohn zu nehmen, den man dafür kriegt. Ja, bitte, die Freiheit hat jeder zu sagen, das ist schöner, da will ich mich ja gar nicht einmischen. Aber das als ein Heilmittel, also Armut als Heilmittel gegen die Zwänge der Arbeitswelt, naja, bitte, also. Wenn einer sagt, er kann von nichts leben, dann soll er das machen, dann hat er ja kein Problem. Aber das ist doch keine Lösung. Millionen haben zu wenig, um anständig zu leben. Und jetzt sagt man, naja, ihr wollt halt immer noch zu viel, dann wenn er weniger wollen tätet, hätte der keine Not. Das ist wie beim Schopenhauer. Das Elend kommt von den Bedürfnissen. Wenn man keine hätte, gäbe es kein Elend. Recht hat er. Wollen wir mal Schluss machen? Das kommt am Ende des Vortrags, kommen wir immer ins Allgemeinste, aber das hat ja auch sein Recht. Der nächste Termin, ach ja, genau, ich soll die Termine ansagen und den nächsten Termin. Also, unser Termin für Einsteiger findet wieder, also der Diskussionstermin der SG findet wieder statt am Dienstag, den 29.04., das ist der nächste Dienstag, um 20 Uhr im Desi an der Brückenstraße. Da geht es über die Macht der Medien nochmal. Das ist Diskussion über die Funktionsweise der bürgerlichen Öffentlichkeit, wie die Zeitungen, was da Manipulation ist und was da keine ist. Also das ist am 29.04. nächste Woche. Am Dienstag, den 5.05. soll das Thema sein Tibet, China und die Olympiade. Also einmal wieder so eine volkstümliche Begeisterung für Sezessionisten, die man bloß deswegen macht, weil man die Macht, von der die weg wollen, als ein Hindernis auffasst. In den Pfingstferien, in den Schulferien während der Pfingsten gibt es keinen Termin. So, das war jetzt die Ansage. Die andere Ansage ist, am 29. Mai, am vorletzten Tag des Mai, ist hier der nächste Vortrag und der befasst sich mit einer, aber ins Ökonomische gewendet, Diskussion zu dem Thema, warum verdient wer wie viel. Also was wir mit Managergehältern und Normallöhnen hatten, jetzt mal ins Ökonomische. Warum gibt es ein unterschiedliches Einkommen, nicht bloß zwischen denen, die die Ausbeutung organisieren und die ausgebeutet werden, sondern vom Ingenieur bis zum Handlanger selber noch unglaublich differenzierte Einkommen unter denen, die Einkommen, also die Lohneinkommen beziehen. Und wie ist das organisiert? Also warum verdient wer wie viel? Jetzt mal auf die Differenzierung der Lohneinkommen in den Büros und Fabriken und so weiter.